Auch ich darf euch begrüßen heute Morgen und ich habe hier noch einen Platz freigehalten für jemand, wenn er möchte. Erste Reihe, bester Platz, beste Sicht. Nein, vielleicht habt ihr euch schon gefragt oder ich wurde auch schon gefragt im Voraus, was denn dieser Stuhl auf sich hat, was er bedeutet, und wir werden das am Ende der Predigt sehen. Also lasst euch erstmal nicht irritieren, wir brauchen den aber nachher noch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wahrscheinlich von uns jeder die Aussage kennt: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Und dann die darauf folgende Frage: Welche willst du zuerst hören? Und ich weiß nicht, was ihr so für Menschen seid, ob ihr dann sagt, also ja, lieber zuerst die schlechte, dann habe ich das hinter mir. Oder aber, nee, lieber zuerst die gute, dann ist die schlechte vielleicht nicht ganz so schlecht für mich oder trifft mich nicht ganz so hart. Oder ich höre mir nur die gute an und die schlechte, die, damit bleibt mir fern. Kann man ja auch probieren, funktioniert manchmal. Der Römerbrief, den wir uns momentan anschauen, der ist voll von schlechten und guten Nachrichten. Und dabei ist es so, dass uns keiner gefragt hat, ob wir die schlechten oder die guten zuerst hören wollen, geschweige denn, ob wir überhaupt die schlechten hören wollen. Ja, wir hören einfach die schlechten. Ne? Und das haben wir in den letzten Wochen gesehen, im Laufe der letzten Wochen in Römer 1, ab Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20, in diesem großen Abschnitt, hat Paulus und letztendlich Gott selbst uns ziemlich unverblümt die schlechten Nachrichten vor den Latz geknallt. Und ich hoffe, dass ein jeder, der die Predigten der letzten Wochen verfolgt hat, sehr deutlich verstanden ist, dass er durch und durch ein Sünder ist, der aus eigener Kraft nicht mal im Ansatz vor Gott bestehen kann. Der von Gott völlig zu Recht verurteilt werden muss. Der zu Recht bestraft und gerichtet werden muss. Und falls dir das nicht so geht, dann lies Römer 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20 unter Gebet mit aufrichtigem Herzen immer und immer wieder, bis es dir wie Schuppen von den Augen fällt. Es gibt wahrscheinlich kaum eine deutlichere Darstellung in der Bibel, die uns das so eindringlich deutlich macht. Zugegebenermaßen haben wir in den vergangenen Wochen in den Predigten nicht gerade Honig ums Maul geschmiert bekommen, sondern wir wurden ziemlich hart konfrontiert, wir wurden eher bloßgestellt. Und das war nebenbei bemerkt nicht unsere Idee, nicht meine oder von irgendwie der Gemeindeleitung oder sonst was, die wir die Predigten einteilen, sondern das war Gottes Idee. Das ist ja letztendlich sein Wort, was wir nicht nur auszugsweise in Form von irgendwelchen Highlights lesen wollen, sondern was wir ganz lesen wollen. Und Gott verschont uns nicht mit schlechten Nachrichten und er tut das aus gutem Grund nicht. Zum einen enthält er uns Menschen die schlechten Nachrichten, die Wahrheit über uns selbst nicht vor, sondern er gibt uns in seinem Wort einen ehrlicheren, einen realistischeren Blick, als wir Menschen uns den wahrscheinlich jemals selbst geben würden. Zum anderen werden die schlechten Nachrichten, werden die guten Nachrichten, vor dem Hintergrund der schlechten Nachrichten oft erst so richtig, richtig, richtig gut. Ja, und wir kennen das, wenn wir schlechte Nachrichten bekommen, die erstmal deprimierend sind vielleicht, da kommt der Arzt zu dir und sagt, Sie haben eine schlimme Krankheit, aber es gibt Medizin dafür und Sie werden gesund werden. Oder deine Arbeitsstelle wurde gestrichen, so kommt vielleicht dein Chef zu dir, aber ich habe bereits eine neue für dich, die noch besser ist. Oder du hast eine Prüfung gehabt und nachher kommt der Prüfer zu dir und sagt, Sie haben in der Prüfung leider miserabel abgeschnitten, aber in der Gesamtwertung der Note wird es reichen. Oder aber dein Partner hatte einen Unfall und liegt im Krankenhaus, aber ihm geht es gut, er ist stabil. Es ist immer ein gewisser Schockmoment, der uns die Luft abschnürt, wenn wir schlechte Nachrichten bekommen, bis uns das aufatmen lässt mit so einem fetten Aber. Und wir haben heute Morgen so ein ganz fettes, erlösendes Aber im Römerbrief vor uns. Und wenn du dir in den letzten Wochen gedacht hast, puh, also die schlechten Nachrichten von Sünde und von Gericht und so weiter, das ist langsam genug, dann ist heute Morgen dein großer Tag. Und wir werden in Römer 3, Vers 21 bis 26 tiefer einsteigen. Und ich will uns diesen Text gerne lesen. Römer 3, Vers 21 bis Vers 26. Da heißt es, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Das ist wohl einer der schönsten und zentralsten Texte in der Bibel. Man könnte sagen, es ist das Kernstück des Römerbriefes eigentlich. Ja, und es ist auch ein ganz bedeutender Abschnitt gewesen im Laufe der Kirchengeschichte für ganz viele Menschen. Unter anderem Martin Luther hat in der letzten Ausgabe von seinem Neuen Testament im Jahr 1545-46 an den Rand dieser Verse Folgendes geschrieben: Dies ist das Hauptstück und der Mittelplatz dieser Epistel, also dieses Briefes, und der ganzen Schrift. Ja, also das ist ein wunderbarer Abschnitt, mit dem wir es heute Morgen zu tun haben, den wir uns näher anschauen wollen. Und wir wollen das tun unter dem Thema von Gott für gerecht erklärt. Und ich hoffe, dass wir erstmalig oder vielleicht auch ganz neu heute Morgen gepackt werden von der ganzen Schönheit dieses Textes, letztendlich von Gott selbst und von dem Werk, was er getan hat, weil das kommt so gut zum Ausdruck. Und wir schauen uns heute Morgen in drei Unterpunkten an, wie Gott Menschen für gerecht erklären kann. Und unser erster Punkt von heute Morgen dazu lautet: Von Gott für gerecht erklärt, erstens durch Glauben. Vers 21 und Vers 22, die erste Hälfte. Wir führen uns doch mal den Zusammenhang vor Augen, in dem das steht, und setzen schon in Römer 3, Vers 19 und 20 nochmal an, was wir letzte Woche hatten, um dann die ganze Schönheit von diesem eindrücklichen Jetzt aber in Vers 21 zu sehen. Ja? Also lesen wir nochmal Römer 3, Vers 19 und 20 zunächst. Da hieß es: Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft wird und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Der Vers 19 fasst nochmal diese Tatsache zusammen, ja, die wir so durch den Römerbrief hindurch sehen eigentlich, dass ausnahmslos jeder sündige Mensch, und dazu zählen wir alle zunächst mal, zunächst ohne Verteidigung unter Gottes Gericht steht. Egal, ob das ein Mensch erkennt oder anerkennen will in seinem Leben oder auch nicht, das ist die biblische Tatsache, die einen jeden spätestens dann einholen wird, wenn er tatsächlich vor Gott erscheinen muss. Und dann wird es kein Entkommen geben, sondern jeder einzelne Mensch wird dann kapitulieren und wird anerkennen, dass er vollkommen zu Recht dort steht. Es wird in Gottes Gericht auch nicht mehr diskutiert mit Gott. Und es gibt auch keinen, der dann noch sagen kann, ja, ich erkläre mich jetzt oder ich rechtfertige mich. Nein, hier heißt es, dass jeder Mund verstopft sein wird. Wir Menschen werden nichts mehr zu melden haben. Es wird uns die Sprache verschlagen und wir werden erkennen, dass Gott vollkommen im Recht ist, während ich vollkommen im Unrecht bin. Vielleicht kennen wir Situationen, kennst du Situationen, in denen du ganz beschämt nur noch klein beigeben kannst. Wenn du da stehst und nichts mehr zu deiner Verteidigung zu sagen hast, weil alle Fakten offen auf dem Tisch liegen. Ja, so wird das sein. Das heißt, wir können das zusammenfassen hier mit den Worten, dieser Vers 19, jeder sündige Mensch, der steht auf sich gestellt, hoffnungslos unter dem Gericht Gottes, unter dem Zorngericht Gottes. Und genau das haben wir in dem großen Abschnitt ab Römer 1, Vers 18 gesehen. Da ging das los. Und auch der potenzielle Ausweg über die Werke, der wird in Vers 20 eliminiert. Wenn es da ja heißt, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm, vor Gott, gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und auch das ist wie ein großes Fazit von dem ganzen Abschnitt von Römer 1, 18 bis hier in Kapitel 3, Vers 20. Und es macht uns so deutlich, dass auch deine und meine guten Werke uns nicht in den Himmel bringen. Das wurde dort sehr deutlich ausgeführt. Selbst wenn wir uns noch so sehr bemühen und das Gesetz Gottes halten, wird es am Ende nicht reichen. Warum? Weil wir nicht nur sündigen, sondern weil wir in unserem ganzen Wesen Sünder sind. Und nicht mal im Ansatz das hervorbringt, dass wir das ganze Gesetz vollkommen halten. Gerade dann, wenn es nicht ums Äußerliche nur geht, sondern auch ums Innerliche. Und stattdessen ist das Gesetz dafür da, und das lesen wir hier in dem Vers 20, dass wir unsere Sünde durch Gottes Gesetz noch viel deutlicher erkennen. Dadurch kommt Erkenntnis der Sünde. Je genauer wir in Gottes Wort schauen und sein Gebot an unser Leben anlegen, desto deutlicher erkennen wir unsere Sündhaftigkeit und Verlorenheit. Also ja, das waren zusammengefasst nochmal die schlechten Nachrichten. Jeder sündige Mensch steht unter Gottes Zorngericht und es gibt für uns aus eigener Kraft kein Bestehen. Das sind die schlechten Nachrichten. Und vor diesem düsteren, ausweglosen Hintergrund kommen jetzt die Verse 21 und 22 erst so richtig zum Tragen. Wenn es dann weiter heißt, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Mit diesem Jetzt aber wird so ein richtiger Kontrast hergestellt zum vorherigen. Die Auswegslosigkeit, die Hoffnungslosigkeit aus dem ganzen vorherigen Abschnitt bis dahin, die verblasst im Schatten von dem, was jetzt kommt, ab Römer 3, Vers 21 bis Kapitel 4, Vers 25 und eigentlich noch weiter darüber hinaus. Dieses Jetzt aber ist ein Wendepunkt im Römerbrief, aber nicht nur da. Es ist ein Wendepunkt für die gesamte Menschheit und es ist gewissermaßen auch ein Wendepunkt in der Geschichte Gottes mit Israel, die bis dahin ja nur den Weg der Gerechtigkeit durch das Gesetz gekannt haben. Aber ganz im Gegensatz dazu heißt es hier, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Und man könnte ohne Gesetz auch mit unabhängig oder getrennt vom Gesetz oder ohne Mitwirkung des Gesetzes übersetzen. Ja? So hat Gott das offenbar gemacht. In seiner Gerechtigkeit. Das Wort für offenbart worden, das könnte man auch übersetzen mit bekannt machen oder zeigen oder sichtbar machen. Das heißt, hier wird etwas bekannt gegeben, das bereits existierte, aber den Juden und der gesamten Menschheit bis dahin verborgen war. Ja, man könnte das vergleichen vielleicht mit einer Bestellung, die bereits existiert, die aufgegeben ist, ja, aber die du noch nicht sichtbar in deinen Händen hältst. So ungefähr muss man das sehen. Aber was ist das, was nun offenbart worden ist? Vers 22. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Es ist die Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus, die von Gott selbst offenbar gemacht wurde. Und wie ich eben schon gesagt habe, kannten die Juden größtenteils bislang nur den Weg durch das Gesetz, damit ein Mensch vor Gott gerecht wird. Aber jetzt scheint hier revolutionär was anders zu sein. Auf einmal scheint es einen anderen Weg zu geben, der zur Gerechtigkeit führt, die vor Gott Bestand hat. Und es scheint auch noch der einzige Weg zu sein, um vor Gott gerecht zu werden. Das haben wir so deutlich gesehen, auch in den ganzen vorherigen Kapiteln schon und auch im Zusammenhang mit Römer 3, Vers 20 nochmal so deutlich. Das heißt, Paulus macht durch den Gesamtzusammenhang hier eigentlich deutlich, die einzige Möglichkeit, im Gericht des gerechten Gottes als gerecht von ihm angesehen und angenommen zu werden, besteht nur durch Glauben an Jesus Christus. Wir kommen später nochmal in Vers 26 darauf zu sprechen, wie diese zwei Seiten von Gottes Gerechtigkeit auf der einen Seite in seinem Wesen und der Gerechtigkeit, die wir vor Gott benötigen, in Jesus Christus eigentlich zusammenlaufen. Und schlussendlich gehört zur Offenbarung von Gottes Gerechtigkeit, wie sie in Vers 21 und 22 beschrieben ist, diese beiden Seiten, ja, die müssen zusammen gesehen werden. Aber bleiben wir für den Moment mal bei unserer Gerechtigkeit vor Gott durch Glauben. Gerechtigkeit ist ein ganz zentrales Wort im Römerbrief, ein Schlüsselbegriff, der ganz häufig erwähnt wird, allein in unseren Versen hier viermal, in Römer 4 noch sehr häufig, insgesamt als Substantiv 34 Mal im Römerbrief. Und dabei ist Gottes Gerechtigkeit und auch die Gerechtigkeit aus Glauben keine neue Erfindung, sondern sie ist bereits durch das Gesetz und die Propheten, also durch das Alte Testament, bezeugt. Anders ausgedrückt, die Gerechtigkeit aus Glauben, die wird in Jesus Christus offenbart, aber sie existiert bereits schon lange im Voraus im Alten Testament angekündigt. Und das macht mitunter einmal mehr deutlich, dass es Gottes Absicht niemals war, durch das Gesetz zu erlösen. Und auch, dass es nicht Gottes Spontanidee war, Jesus auf die Erde zu senden oder so, sondern es war von jeher geplant. Das ganze Alte Testament läuft auf diesen Höhepunkt zu, dass Gott selbst in Jesus Christus die Bühne der Welt betritt, um Sünder zu retten und Sündern zur Gerechtigkeit vor Gott zu verhelfen. Und so begegnet uns die Gerechtigkeit aus Glauben in ihrem Gedankengang, zum Beispiel bereits in Habakkuk 2, Vers 4. Habakkuk 2, Vers 4 ist eine Stelle, die im Neuen Testament an drei Stellen zitiert wird und unter anderem auch schon im Römerbrief zitiert wurde. Römer 1, Vers 17. Römer 1, Vers 16 und 17 sind so eine Art zusammenfassende Kernverse vom Römerbrief und wir werfen dort nochmal einen Blick rein. Wir hatten das schon. Römer 1, Vers 16 und 17. Da hieß es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, und jetzt kommt dieses Zitat, Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Sprachlich und inhaltlich knüpft Paulus in Römer 3, Vers 21 und 22 genau daran wieder an. Und wir sehen das an diesen Begriffen. Ne? Gottes Gerechtigkeit wird dort wieder erwähnt, offenbart wird dort wieder erwähnt, aus Glauben wird dort wieder erwähnt. Und auch diese Aussage in Römer 3, Vers 21, dass es bezeugt durch das Gesetz und die Propheten wurde, steht im Einklang damit, dass er in Römer 1, Vers 17, Habakuk 2, Vers 4 zitiert hat, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und wir hatten auch in der Einführungspredigt, vielleicht erinnert ihr euch daran zurück, gesehen, dass in Römer 1, Vers 2 schon die Rede davon war, dass durch die Propheten in den Heiligen Schriften das Evangelium vorher verheißen worden war. Es gibt eine ganze Menge von Stellen im Alten Testament, die von Gottes Gerechtigkeit sprechen, die von der Rettung durch Jesus Christus sprechen, die schon auf Jesus hinweisen. Und wir werden in Römer 4 vor allem zwei Beispiele sehen, wie diese Gerechtigkeit aus Glauben auch mit dem Alten Testament schon, wo sie schon zu finden ist oder wie sie schon zu finden ist. Aber ich habe mal zwei Stellen exemplarisch mitgebracht heute Morgen, in die ich gerne mit uns kurz hineinschauen will. Und zwar ist die eine Stelle aus Jesaja 53, Vers 11. Jesaja 53 ist ein ganz bekanntes Kapitel und es spricht schon von Jesus, schon 700 Jahre vor Christus ungefähr. Der Vers 11 ist vielleicht gar nicht der bekannteste oder geläufigste, aber ich lese ihn uns mal. Jesaja 53, Vers 11, da heißt es, um der Mühsal seiner Seele willen wird er Licht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Der Gottesknecht, von dem hier die Rede ist, das ist Jesus Christus. Jesus Christus selbst, der Sohn Gottes, der etwa 700 Jahre, nachdem das prophezeit wurde, als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Und er wird hier bezeichnet als der Gerechte. Das heißt, der vollkommen Sündlose. Im Gegensatz zu jedem von uns kam er als sündloser Mensch auf diese Erde und er hielt Gottes Gesetz in vollkommener Art und Weise, ohne auch nur den Ansatz von Sünde in seinem Leben zu haben. Aber, so heißt es hier so schön, er lud sich selbst die Sünden auf. Die Sünden der Ungerechten. So heißt es am Ende von, wird das hier am Ende von Vers 11 deutlich. Und Petrus greift das im Neuen Testament dann auf und ergänzt es noch ein Stück weit dann in 1. Petrus 2, Vers 24. Und er sagt dort über Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Das heißt, da ist die Rede von deiner und meiner Sünde, auch von unserer Sünde. Ja, wir sind ja die Ungerechten, die durch ihre sündigen Motive und Taten und Worte und Gedanken jede Menge Sünden auf uns geladen haben und die ungerecht vor Gott stehen. Aber genau für solche wie uns, für die Ungerechten, ist Jesus, der Gerechte, gekommen, um dir deine Sünde abzunehmen, von deinen Schultern, umgangssprachlich gesprochen, um am Kreuz dafür zu sterben, um die notwendige Strafe vollständig zu bezahlen. Nun ist in Jesaja 53, Vers 11 hier die Rede davon, dass Jesus den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen wird. Und zunächst mal heißt es ja nicht allen, sondern vielen. Also wem wird das zuteil? Und wie wird die Gerechtigkeit einem sündigen Menschen zuteil? Die Antwort darauf finden wir in Römer 3, Vers 22. Wenn es da heißt, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Der Glaube an Jesus ist der alles entscheidende Punkt, dass ich seine Gerechtigkeit bekomme. Und das Wort für Glauben, das kann man auch übersetzen mit Vertrauen. Das ist ein Wort, das sich ganz häufig findet im Neuen Testament. Und es ist auch hilfreich zu wissen, dass man es auch mit Vertrauen übersetzen kann. Manchmal hilft es noch ein bisschen besser, auch manches zu verstehen. Jesus selbst zum Beispiel verwendet dieses Wort im Johannesevangelium ganz oft, wenn er sagt, wer glaubt, der hat ewiges Leben. Ja, das sehen wir im Johannesevangelium immer wieder. Und dabei geht es dann darum, dass ich glaube und persönlich für mich in Anspruch nehme, dass Jesus als der sündlose Sohn Gottes auch für meine Sünde am Kreuz sterben musste. Und dass er dort restlos die Strafe für meine Sünde auf sich genommen hat. Ja, dass er mit mir den Platz getauscht hat. Er nimmt meinen Platz der Verurteilung ein, des Gerichts, der Sünde und ich bekomme dafür seinen der Gerechtigkeit. Ich werde vollständig von Gott als gerecht und als herrlich in ihm angesehen. Wie mache ich das? Wie nehme ich das persönlich im Glauben an? Indem ich mich im Gebet an Gott wende und mich als Sünder vor ihm bekenne, ihn um Vergebung meiner Sünden bitte. Und ihm sage, ja, ich weiß, dass ich die Hölle verdient habe und Gericht verdient habe. aber ich vertraue mich und mein Leben dir an. Und ich will für mich das geltend machen, Herr Jesus, dass du an meiner Stelle am Kreuz gestorben bist, für meine Sünde. Und ich will dir mein Leben anvertrauen und will mein Leben ab sofort dir als Herrn unterstellen. Und natürlich drängt sich die Frage auf an dieser Stelle, hast du das schon verstanden? Hast du das ganz persönlich schon so festgemacht für dich? Ja, hast du ihn schon als Herrn und Retter für dich persönlich angenommen? Glaubst du an ihn? Hast du ihm dein Leben anvertraut? Wenn das noch nicht der Fall ist, dann ist heute Morgen ein guter Zeitpunkt, darüber tiefer nachzudenken, weil es gibt wahrscheinlich kaum Stellen in der Bibel, die so stark dazu einladen und so groß das Werk Jesu vor Augen malen, was auch für dich gilt, diese Einladung, die da ist. Also wenn du dazu Fragen hast oder vielleicht Unklarheiten, dann stell sie. Und wenn du sagst, ja, ich habe das verstanden, dann mach das fest. Weil fest steht, die einzige Möglichkeit, von Gott für gerecht erklärt zu werden, besteht darin, dass du an Jesus und an sein Werk für dich glaubst und ihm dein Leben als Herrn anvertraust. Es gibt keine andere Möglichkeit. Nur dann bekommst du seine Gerechtigkeit vollkommen angerechnet und dann darfst du dich dermaßen freuen. Und das ist was uns zur zweiten Stelle führt, die ich aus dem Alten Testament dazu noch mitgebracht habe, in Jesaja 61, Vers 10, wo bereits die Rede von der Gerechtigkeit ist. Und das ist eine Stelle, in die jeder wahre Gläubige, jeder Wiedergeborene einstimmen darf in einen Jubel. Da heißt es in Jesaja 61, Vers 10, freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Was für ein schönes Bild, was wir hier sehen. Ja, Gott hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils oder der Rettung. Und er hat mir den Mantel der Gerechtigkeit umgelegt. Und wie hat er das gemacht? Durch Jesus. Indem Jesus mir seine Kleider des Heils, der Rettung gibt und seinen Mantel der Gerechtigkeit überstülpt und gibt, auf mich lebt. Und so kann ich vor Gott bestehen. Und ich hoffe, du kannst dich von Herzen darüber freuen und in diesen Jubel mit einstimmen. Auch als langjähriger Gläubiger, der diese Botschaft vielleicht schon oft gehört hat oder kennt. Aber ich hoffe, du kannst darüber jubeln in deiner Seele vor Gott. Wir haben allen Grund dazu, wenn wir darüber nachdenken. Wenn wir zurückkehren zu Römer 3, dann sehen wir in Römer 3 ein Wort, nämlich das Wort alle. Und das Wort alle ist uns im Römerbrief immer wieder schon begegnet, auch in den vorherigen Kapiteln. Und ich habe exemplarisch das nochmal mitgebracht. In Römer 1, Vers 18 war die Rede davon, dass Gottes Zorn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen offenbart wird. Dann in Römer 3, Vers 9, dass alle unter der Sünde sind. Und Römer 3, Vers 12, dass alle abgewichen und untauglich geworden sind. Und jetzt hier die wunderbare Aussage in Römer 3, Vers 22, dass Gottes Gerechtigkeit für alle gilt, die glauben und offenbart worden ist. Wenn Rettung und Gerechtigkeit vor Gott allein aus Glauben kommt, dann geht das auch mit einer zweiten Sache einher. Und das ist unser zweiter Punkt von heute Morgen. Von Gott für gerecht erklärt, zweitens durch Gnade. Und es geht um Vers 22, die zweite Hälfte, und Vers 23. In Vers 22 knüpft es dann weiter an mit diesen bekannten Versen, wo es heißt, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Und auch das fasst nochmal so gut zusammen, was wir in diesem Abschnitt Römer 1, 18 bis 23 deutlich gesehen haben. Weder Jude noch Nicht-Jude, weder du noch ich, kein einziger Mensch kann von sich behaupten, dass er vor Gott nicht als Sünder dasteht. Es ist kein Unterschied, denn wir alle haben gesündigt. Und diese Aussage, kein Unterschied, ist natürlich im größeren Zusammenhang vom Römerbrief auf diesen kein Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden oder Heiden, der vor Gott besteht. Ja? Alle sind Sünder, aber wir sind eingeschlossen. Wir sind Sünder und wir alle bringen das dadurch zum Ausdruck, dass wir sündigen. Wenn wir ehrlich sind, brauchen wir nicht lange in unser eigenes Leben hineinzuschauen, um festzustellen, dass auch wir hier gemeint sind. Tag für Tag untermauern wir mit unserem Denken, mit unserem Reden, unserem Handeln, dass wir Sünder sind. Und dieser ehrliche Blick ins eigene Leben, der lässt uns auch deutlich erkennen, dass wir einen großen Mangel haben. Einen großen Mangel an Herrlichkeit, an Reinheit, an Heiligkeit, die wir eigentlich vor Gott haben müssten. Hart ausgedrückt sind wir Menschen, seitdem die Sünde in die Welt gekommen ist, für Gott alles andere als herrlich in seinen Augen. Denn wir sind verdorben und eigentlich sogar abscheulich. Und Sprüche 6, Vers 16 bis 19 zum Beispiel, lässt darüber keine zwei Meinungen. Da heißt es, 6 Dinge sind es, die dem Herrn verhasst sind, und 7 sind seiner Seele ein Greuel, stolze Augen, falsche Zunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet, Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen, wer Lügen vorbringt als falscher Zeuge und wer freien Lauf lässt dem Zank zwischen Brüdern. Solche Aussagen wie das bringen uns ins Schwitzen, oder? Weil wer kann schon von sich behaupten, dass er sich da nirgends drin wiederfinden würde? Von der ursprünglichen Herrlichkeit, die Gott einst Adam und Eva bei der Erschaffung der Menschheit geschenkt hat, ist nicht mehr viel übrig. Und sehr wahrscheinlich ist diese Formulierung in Römer 3 hier, wie ermangelnde Herrlichkeit Gottes, damit in Verbindung zu bringen, dass der Mensch ursprünglich vollkommen ohne Sünde von Gott in sein Ebenbild geschaffen wurde und dass er die unmittelbare Gegenwart und Gemeinschaft Gottes genießen durfte. Aber die Sünde hat alles zerstört. Statt Gott und seine Herrlichkeit zu repräsentieren, stellt der Mensch sich selbst dar. Statt Gott anzubeten, betet der Mensch sich selbst an oder irgendetwas anderes Geschaffenes. Wir hatten das in der Predigt über Römer 1. Und in Römer 1, Vers 23 sehen wir sogar das Wort Herrlichkeit. Da hieß es in Römer 1, Vers 23, dass wir Menschen die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht haben. Das heißt, der Mensch hat mit dem Sündenfall die Herrlichkeit Gottes vertauscht und zugleich hat er die Herrlichkeit verloren oder entbehrt, die er vor Gott eigentlich hatte und die er auch haben muss, um in seiner Gegenwart sein zu können. Und so kam es dazu, das sehen wir am Anfang der Bibel, in 1. Mose 3, dass Adam und Eva aus der herrlichen Gegenwart Gottes hinausgeschmissen wurden, verbannt wurden und wir alle seitdem, die wir in diese Welt hineingeboren werden, jenseits von Eden, getrennt von Gott leben müssen. Und nun haben auch wir, wenn wir über unser Leben nachdenken, vor Gott nichts vorzuweisen, wenn wir ehrlich sind, als nur unsere Mangelhaftigkeit und den Scherbenhaufen unseres Lebens. Und selbst unsere vermeintlich besten Taten reichen nicht aus, sondern sie weisen noch einen Mangel an Vollkommenheit aus. In Jesaja 64, Vers 5 wird das so eindrücklich ausgedrückt. Da heißt es, wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Und das ist eine krasse Aussage, ne? Da steht nicht, alle unsere Sünden sind wie ein beflecktes Kleid, sondern all unsere Gerechtigkeiten. Also das Beste, was wir vorzuweisen haben, ist nicht wirklich rein. Und es mag uns nicht schmecken, aber das macht deutlich, dass wir komplett unfähig sind, uns irgendwie die Gunst Gottes zu verdienen. Ja, wir sind nicht in der Lage. Selbst das Beste, was wir vorzuweisen haben, ist nicht vollkommen rein, reicht nicht aus. Und wir müssen am Tiefpunkt davon ankommen, von unserer Sündhaftigkeit und das zu sehen, zu verstehen, um die volle Wucht von Römer 3, Vers 24 eigentlich so richtig zu sehen. Da heißt es, ich lese nochmal ab Vers 23, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes, und dann Vers 24, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und wir haben hier wiederum einen ganz starken Kontrast, wenn es heißt, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Umsonst könnte man auch übersetzen mit ohne Grund, unverdientermaßen, unentgeltlich, ohne Verdienst oder auch geschenkweise. Und all das sind Ausdrücke, die bringen so stark die Gnade Gottes zum Ausdruck. Die untermauern das so stark, die beschreiben das so stark. Nicht, weil du etwas geleistet hast, wirst du gerechtfertigt. Auch nicht, weil du deinen Teil dazu beigetragen hast, wirst du gerechtfertigt. Auch nicht, weil du es etwas mehr verdient hast als jemand anderes, wirst du gerechtfertigt. Und auch nicht, weil du in Zukunft irgendwie beweisen wirst, dass du es verdient hast, wirst du gerechtfertigt. Nein, du wirst ohne jeden erdenklichen Grund umsonst gerechtfertigt, allein durch Gottes Gnade. Und wer ist es nochmal, der rechtfertigt? Es ist Gott selbst. Nicht du, nicht ich, nicht irgendwer, sondern Gott selbst. Und das macht selbst sprachlich die griechische Passivform an dieser Stelle deutlich. Da heißt es ja, ich werde gerechtfertigt. Von jemand von außen. Von jemand von außerhalb meiner Möglichkeiten. Und auch das, dieser Begriff gerechtfertigt, ist ein Schlüsselwort, der uns im Römerbrief noch ganz viel begegnen wird. Und es bedeutet so viel wie gerecht machen oder für gerecht erklären oder als gerecht behandeln. Jetzt wisst ihr, wo der Predigttitel von heute Morgen herkommt. Und genau das ist so eine wunderbare Wahrheit für jeden, der an Jesus glaubt. Gott sieht ihn als gerecht an. Gott behandelt ihn als gerecht. Gott erklärt ihn für gerecht. Und das, obwohl ich es ja selbst in mir gar nicht bin. Aber Gott sieht und behandelt und erklärt mich für gerecht in Jesus Christus, dem Gerechten. Ja, nur so war das möglich, dass ich als Gerechter vor Gott erscheinen kann. Und der Beweggrund dafür ist einzig und allein seine Gnade, die völlig unabhängig ist von unserer Leistung, aber auch von unserem Versagen. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und stützt dich insgeheim auf deine Leistung und du musst und darfst heute Morgen hören, dass du in der Gnade durch Jesus Ruhe finden darfst. Und vielleicht ist es anders, dass du momentan ein großes Versagen vor Augen hast und du darfst und musst heute Morgen hören, dass du in der Gnade und in der Vergebung durch Jesus Ruhe finden darfst für deine Seele. Also von welcher Seite du auch immer kommst, du brauchst dich nicht selbst erlösen, sondern du darfst einfach die Erlösung von Jesus annehmen. Der Gedanke, der sich hinter diesem Wort Erlösung verbirgt, ist der Gedanke eines Loskaufs oder Freikaufs von einem Sklaven. Und das ist ein Bild, was uns im Römerbrief auch, vor allem in Römer 6 noch, deutlicher begegnen wird. Und damals gab es Sklavenmärkte, wo Sklaven waren und Herren, die sie dann gekauft haben, freigekauft haben und so zu ihrem Eigentum gemacht haben. Und genau das hat Jesus getan. Er hat mit seinem eigenen Leben den vollen Preis zur Erlösung bezahlt, erlöst von Gericht und von Sünde und freigekauft und dich zu seinem Eigentum gemacht, wenn du an ihn glaubst. Und wir können uns fragen, ja, aber ist das nicht ungerecht, dass er mich einfach so erlöst hat? Ja, ist es. Ja, es ist ungerecht. Allerdings sollten wir an dieser Stelle richtig denken. Wir denken ganz schnell, dass es ungerecht ist, wenn Gott mich in seiner Gnade erlöst, aber jemand anders nicht. Aber dann liegt ja der Gedanke dem zugrunde, dass wir alle die Erlösung verdient hätten oder zumindest beanspruchen könnten. Aber dann wäre es keine Gnade mehr, sondern dann wäre es nach dem Prinzip des Verdienstes. Aber die biblische Wahrheit ist eine ganz andere. Sie geht nicht danach, was wir verdient haben. Verdient haben wir ewige Hölle, ewiges Gericht. Aber die biblische Wahrheit ist eine andere. Sie lautet eigentlich, Gott behandelt uns in Christus ungerecht. Warum? Weil er mir nicht das gibt, was ich verdient habe, sondern Gnade. Und wem dann die Ehre gebührt, das erübrigt sich von selbst. Mir nicht, dir nicht, Gott allein. Ja, wir werden also von Gott für gerecht erklärt, durch Glauben und allein durch Gnade und vor allem durch eine Person, die Glaube und Gnade erst ermöglicht hat. Und das ist unser dritter Punkt von heute Morgen. Von Gott für gerecht erklärt, drittens durch Jesus Christus. Vers 25 und 26, darum geht's. Und natürlich ist bis hierhin in diesem Text schon der ganze Text durchzogen von der Person und vom Werk Jesu. In Vers 22 ist der Bezugspunkt für Glauben, in Vers 24 für Gnade und Erlösung. Und nichtsdestotrotz wird uns in Vers 25 nochmal in besonderer Weise ein Gedanke, ein eindrücklicher Gedanke, finde ich, aus dem Alten Testament deutlich gemacht, der vor allem den Juden sehr geläufig war. Da heißt es in Vers 25 über Jesus: Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Jetzt könnte man das Wort für Sühneort hier auch mit Sühnedeckel übersetzen. Vielleicht steht das in der Fußnote auch in deiner Bibel. Und das ist das Wort, das in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der sogenannten Septuaginta, für den goldenen thronartigen Deckel der Bundeslade verwendet wurde. Ja, also dieser Deckel, der oben drauf war, auf der Bundeslade. Das Wort wird sonst nur in Hebräer 9, Vers 5 noch im Neuen Testament verwendet. Die Bundeslade, das war das, was im Allerheiligsten der Stiftshütte, später dann im Tempel stand. Und in der Bundeslade war ein goldener Krug, der Manna enthalten hat. Da war der Stab Aarons und vor allem waren dort die Tafeln des Bundes, die Steintafel mit den 10 Geboten, die exemplarisch für das Gesetz stehen. Die waren da drin. Ja, man kann das in Hebräer 9, Vers 4 nachlesen. Und rechts und links waren jeweils Cherubim, die gegenüberstanden. Und war das so, dass der Hohepriester nur einmal im Jahr am großen Versöhnungstag in dieses Allerheiligste hinein durfte? Und dabei hatte er gewisse Aufgaben und Auflagen auch und musste Dinge verrichten, genauso wie Gott das angeordnet hat. Und man kann diesen großen Versöhnungstag in 3. Mose 16 mal nachvollziehen und für sich lesen. Ich will nur drei Verse da rausgreifen, die uns helfen, noch viel besser zu verstehen, was in Römer 3 hier eigentlich gemeint ist. In 3. Mose 16, Vers 13 bis 15, da heißt es über diesen Priester dann Folgendes. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor den Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks die Deckplatte, oder man könnte auch übersetzen Sühneplatte, die auf dem Zeugnis ist, bedeckt und er nicht stirbt. Und er nehme etwas von dem Blut des Stieres und sprenge es mit seinem Finger auf die Vorderseite der Deckplatte nach Osten zu. Und vor die Deckplatte soll er 7-mal etwas von dem Blut mit seinem Finger sprengen. Und er schlachte den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Stiers getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte. Wir sehen hier an diesem großen Versöhnungstag und in 3. Mose 16 ist diese Deckplatte ist ein ganz entscheidender Begriff. Ja? Und die hat eine große Bedeutung für diesen Versöhnungstag. Nämlich, indem auf diese Deckplatte das Blut zur Sühnung gesprengt werden sollte. Und in Vers 14 haben wir davon gelesen, gerade hier, dass das Blut von dem Stier, was noch für die Sühnung von den Sünden des Hohen Priesters und von seinem Haus nötig war. Und dann in Vers 15 heißt es über diesen Ziegenbock, dass es der Ziegenbock des Sündopfers ist, der für das Volk ist. Einmal im Jahr sollte das geschehen und auch von diesem Blut sollte etwas auf die Deckplatte gesprengt werden, also von diesem Ziegenbock. Und schlussendlich sollte das Blut von diesem unschuldigen Ziegenbock symbolisch Sühnung für die Schuld des Volkes von einem ganzen Jahr erwirken. Die Deckplatte selbst, das lesen wir ja auch, die sollte mit Räucherwerk bedeckt sein, damit der hohe Priester nicht stirbt. Und wenn man am Anfang von 3. Mose 16 schaut, dann sieht man da, dass Gott gesagt hat, dass er in der Wolke über der Deckplatte erscheinen wird. Interessanterweise ist das hebräische Wort für Deckplatte, was hier verwendet wird, neben Sühneplatte auch mit Gnadenthron oder Gnadenstuhl zu übersetzen. Also der Ort, wo Gott thront und für sein Volk Gnade walten lässt. Und nun fassen wir diese Dinge nochmal zusammen. Also diese Deckplatte, die war der unzugängliche, verborgene Ort, wo Gott selbst gegenwärtig war. Und unter dieser Deckplatte befand sich das Gesetz. Und an dieser Deckplatte war Blutvergießen nötig. Und dort wurde Sünde vollzogen. Und das war auch der Ort, wo von Gott Gnade gewährt wurde. Und jetzt gehen wir mit diesen Gedanken zurück zu Römer 3, Vers 25 und lesen dort, dass Gott Christus hingestellt hat als einen Sühneort und, oder man könnte auch übersetzen, Sühnedeckel. Und wenn wir das verstehen, dann versetzt uns das hoffentlich in Staunen. Ich will einige Dinge hintereinander wegsagen, die damit jetzt einhergehen, ja, was in Christus eigentlich da alles geschehen ist. Und ich habe sie hier an der Wand und will sie gar nicht weiter ausführen. Ihr könnt weiter darüber nachdenken. In Christus war Gott offenkundig selbst vollständig gegenwärtig. In Johannes 1, Vers 14 sehen wir das. In Christus hat Gott selbst das Opfer gebracht, das nötig war. Johannes 1, Vers 29, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Christus ist selbst der wahre hohe Priester gewesen, der mit seinem eigenen Blut in das wahre Heiligtum hineingegangen ist, um es dort zur Vergebung der Sünden auszuschütten. In Hebräer 9, Vers 11 und 12 sehen wir das. In Christus hat Gott die volle Sühnung für unsere Sünde vollzogen. Vollständig, 1. Johannes 4, Vers 10. In Christus hat er uns nicht nur eine zeitliche, das heißt für ein Jahr, Erlösung erworben, sondern eine ewige Erlösung, Hebräer 9, Vers 12. In Christus hat Gott umgangssprachlich den Deckel aufs Gesetz gemacht, Römer 10, Vers 4. In Christus hat Gott uns Gnade um Gnade gewährt. Und in Christus haben wir nun Zugang zum Thron der Gnade, um Barmherzigkeit und Gnade zu finden zur rechtzeitigen Hilfe, Hebräer 4, Vers 16. In ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Und wer war es, der Christus hingestellt hat als diesen Sühneort, damit wir Versöhnung mit Gott erfahren können? Es war Gott selbst. Ja, im Gegensatz zum verborgenen und eigentlich unerreichbaren Sühneort im Allerheiligsten, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr unter ganz besonderen Auflagen hin durfte und ihn dann nicht mal sehen durfte, hat Gott jetzt diesen Sühneort in Christus öffentlich aufgestellt. So könnte man hingestellt hier wiedergeben oder auch übersetzen. Ja? Offensichtlich für alle. Jesus Christus kam vor den Augen aller für alle Sünder aus allen Nationen zur Rettung. Und der Sühneort in Christus, der steht. Und ich hoffe, dass du diesen Sühneort in Christus bereits aus deinem eigenen Erleben kennst und dort Versöhnung und Vergebung erfahren hast und die ganze Schönheit davon kennst. Dieser Sühneort in Jesus Christus, der steht bis heute für einen jeden offen, der sich als Sünder vor Gott bekennt und der um Vergebung seiner Sünden bittet und glaubt, im Glauben annimmt, dass Jesus den vollen Preis für seine Schuld bezahlt hat. Aber dieser Sühneort, der hat nicht nur eine gegenwärtige Bedeutung für uns, sondern er hat auch eine Bedeutung für die Zeit, bevor Jesus in diese Welt kam und bevor er am Kreuz für Sünde starb. Und damit kommen wir auf einen doppelten Gerechtigkeitserweis noch zu sprechen, in Vers 25 und 26. Da heißt es, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, was ist eigentlich mit den Menschen im Alten Testament gewesen? Wie sind die eigentlich gerettet worden? Wie sind die eigentlich gerecht vor Gott geworden? Und ganz schnell geht uns das so, dass wir dann denken, ja, durch die Opfer, oder? Aber das Neue Testament in Hebräer 10, Vers 4 zum Beispiel, macht uns deutlich, dass das Blut von Stieren und von Böcken nicht wirklich Sünden hinwegnehmen kann. Es erinnert zwar an Sünden, aber dieses Blut kann Sünde nicht wirklich sühnen. Es bezahlt nicht eins zu eins für uns Menschen. Das heißt, die Antwort darauf, wie oder wodurch auch Menschen vor Christus gerettet werden konnten und gerettet werden mussten, finden wir hier in Vers 25 und 26. Und die Antwort darauf lautet, allein durch Christus. Nun müssen wir uns hineindenken. Ja? Für uns Menschen ist die Geschichte der Bibel ja Stück für Stück immer weiter offenbart worden. Aber Gott wusste bereits zur Zeit des Alten Testaments, dass Jesus eines Tages auf die Erde kommen wird, er ihn senden wird und er vollständig für jede einzelne Sünde bezahlen wird und seiner Gerechtigkeit Genüge tun wird. Das heißt, alle Opfer des Alten Testaments, die werfen nur einen Vorschatten auf das einzig wahre Opfer in Jesus Christus. Und weil Gott das wusste und sein Plan zu 100% zustande kommen wird oder wurde, zustande kommt, konnte er auch die Sünden im Alten Testament, zur Zeit des Alten Testaments, vor Christus für den Moment hingehen lassen. Oder man könnte auch übersetzen, ungestraft lassen oder übergehen. In dem Wissen aber, dass sie eines Tages vollständig durch Jesus selbst gesühnt werden. Vielleicht hilft ein Vergleich an dieser Stelle, wenn ich in einem Restaurant wäre und ich hätte eine Rechnung und ich will ohne diese Rechnung zu bezahlen gehen, dann würde der Wirt mir das nicht erlauben. Aber er würde mir das erlauben, wenn 100%ig sicher ist, dass irgendwann später jemand anders kommt, der diese Rechnung auf jeden Fall bezahlen wird. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja? Und so bewies Gott über die lange Zeit des Alten Testaments Nachsicht im Sinne von Geduld oder Zurückhaltung und Aufschub. Nicht so zu verstehen, als würde Gott irgendwelche Sünden einfach ungestraft lassen können. Nein, Strafe für Sünde konnte nie einfach so aufgehoben werden, sondern nur bis zu Christus hin aufgeschoben werden. Man könnte also sagen, dass Gottes vorausschauender Blick auf das Opfer Jesu Christi es ihm ermöglicht hat, bereits im Alten Testament Gnade und Vergebung walten zu lassen und Sünde nicht einfach sofort zu bestrafen, Menschen nicht einfach tot umfallen zu lassen und auf der Stelle für Sünde zu bestrafen. Aber das schließt nicht aus, dass seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit und seinem Anspruch eines Tages vollständig Genüge getan werden muss und musste in Christus. Zu jeder Zeit ist und bleibt Gott vollkommen gerecht. Und er wird Sünde nie ungestraft lassen. Das heißt, er konnte und er kann auch bis heute Sünder nicht einfach so annehmen, weil der Anspruch, den Gott hat, damals wie heute, an jeden einzelnen Menschen, der ist unumstößlich. Und der Anspruch ist, wir brauchen vollkommene Heiligkeit und Gerechtigkeit. Sonst können wir nicht in seiner Gegenwart bestehen. Und Gott kann und wird in dieser Hinsicht keine Abstriche machen. Das heißt, wie löst sich dieses Problem, dass Gott vollkommen gerecht und heilig und gerecht ist und bleiben muss, ja, und heilig ist und bleiben muss und du und ich zugleich ebenfalls vollkommene Gerechtigkeit brauchen, um vor ihm bestehen zu können? Es löst sich in Christus, dem Heiligen und Gerechten, der jedem, der an ihn glaubt, seine vollkommene Heiligkeit und Gerechtigkeit eins zu eins überschreibt. und der uns vor Gott erscheinen lässt, wie er selbst es ist. Und in Christus löst sich dementsprechend diese Spannung, ja, dieses Spannungsfeld. Und Gott, so heißt es hier, erweist in ihm seine Gerechtigkeit, auch in der jetzigen Zeit, also auch nach Christus, auch heute. Und Gott erweist sie insofern, Vers 26 am Ende, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. In Christus kann Gottes Gerechtigkeit bestehen bleiben und meine Gerechtigkeit vor ihm ermöglicht werden. Und so wird Gottes Gerechtigkeit ohne Gesetz durch Glauben offenbar in Christus. Allein auf diese Weise kannst du und ich als Sünder vor Gott selbst für gerecht erklärt werden. Und das war unser Thema von heute Morgen, von Gott für gerecht erklärt. Erstens durch Glauben, zweitens durch Gnade und drittens durch Christus. Ich habe das versucht, in einem Satz mal so zusammenzufassen oder auszudrücken. Und man könnte das so ausdrücken, dass man sagt, der Weg der Rechtfertigung ist der Glaube, der Beweggrund der Rechtfertigung ist Gnade und die Grundlage der Rechtfertigung ist Christus. Ich sage es nochmal, der Weg der Rechtfertigung ist der Glaube, der Beweggrund der Rechtfertigung ist Gnade und die Grundlage der Rechtfertigung ist Christus. Ich will heute Morgen abschließen mit einer Illustration, die uns hoffentlich das nochmal deutlicher vor Augen führt, was da eigentlich passiert ist. Und wir stellen uns für den Moment mal vor, wir wären in einem Gerichtssaal. Und ich brauche jetzt einen Freiwilligen, der sich stellvertretend für uns alle in diesen Gerichtssaal auf diesen Stuhl setzt. Und ich habe schon einen Freiwilligen auserkoren, ihr dürft durchatmen. Herr Carsten hat sich bereit erklärt, sich dorthin zu setzen, aber jeder von uns könnte sich vorstellen, er sitzt jetzt da. Ja, und wir sind im Gerichtssaal Gottes. Stell dir vor, dein Leben ist vorbei und du bist im Gericht Gottes. Und ich werde das an dieser Stelle sagen, wir Christen kommen nicht mehr ins Gericht. Ich weiß das, aber es hilft uns, wenn wir uns mal hineindenken, um zu verstehen, was ist da passiert. Und da ist Gott, der Richter, vor dir. Und du sitzt auf der Anklagebank auf diesem Stuhl. Und dann jeder kann sich hineindenken und sich das vorstellen. Ja? Und es ist Zeit, Resümee zu ziehen über dein Leben. Es ist vorbei. Ihr sprecht über dein Leben. Und Gott fängt an, dir Fragen zu stellen. Fragen über dein Leben. Und er fängt an und fragt, Carsten, was hast du mit deinem Leben gemacht, das ich dir geschenkt habe? Womit hast du deine Zeit gefüllt? Warum hast du die Ressourcen und die Gaben, die ich dir gegeben habe, verschwendet? Wieso warst du so unversöhnlich, so hartherzig in deiner Familie? Und was war mit dem Neid in deinem Leben? Warum hast du ständig Dinge begehrt, die ich nicht für dich vorgesehen hatte? Und warum warst du insgeheim so habsüchtig? Weißt du noch, wie du andere verletzt hast mit deinen Worten, um selbst gut dazustehen? Und warum warst du so oft zornig und boshaft in deinem Herzen? Und wie stand es eigentlich um die eheliche Treue, die ständigen Blicke nach rechts und links, die verwerflichen Gedanken? Und auch wenn ich darüber nachdenke, was du dir alles reingezogen hast, angeschaut hast, kann ich nur den Kopf schütteln. Und da kommen jede Menge ja, an Taten zusammen, die nicht in Ordnung waren, von deiner Seite aus. Aber wenn wir anfangen, über deine Gedankenwelt nachzudenken, dann hören wir ja komplett auf. Davon wollen wir gar nicht erst reden. Ja? Schweige denn von deinem Stolz, den du in deinem Herzen hattest, von deinem Egoismus, deiner Heuchelei, deiner Unaufrichtigkeit, all das. Und wenn wir uns das vorstellen, ja, wir würden da sitzen, wie Carsten jetzt, vor Gottes Gericht. Und er stellt diese Fragen und zieht Resümee. Und er könnte viel, viel weitermachen und solche Fragen stellen. Dann werden wir immer kleiner und kleiner. Und es gibt kein Rausreden mehr. Wir können Gott nicht sagen, sodass er sagt, ach ja, stimmt, ja, verstehe ich, das ist nicht so schlimm gewesen, dass du das gemacht hast. Nein, ganz im Gegenteil, Rebellion gegen Gott, Sünde ist immer absolut schlimm. Und es führt kein Weg daran vorbei, dass Gott als gerechter Richter deine Sünde bestrafen muss. Gott wird berechtigterweise sagen müssen, Carsten, geh von mir. Daniel, geh von mir. Harald, geh von mir. In die ewige Verdammnis, ins ewige Gericht. Und wir hätten in diesem Moment rein gar nichts zu melden, ja, sondern müssten nur zustimmen und beschämt anerkennen, ja, das stimmt. Ich habe kein Entkommen und mein Mund wäre wie verstopft. Das haben wir in Römer 3, Vers 19 gehabt. Es ist kein Entkommen da. Und es scheint alles so auswegslos und hoffnungslos. Und es passiert dann aber etwas Unglaubliches. Du sitzt auf der Anklagebank vor Gottes Gericht und hast kein Entkommen. Und dann tritt jemand anders an diese Anklagebank heran und sagt, Carsten, du darfst gehen. Ich setze mich für dich dahin. Du bist frei. Du darfst gehen. Und es setzt sich jemand dahin, der vollkommene Gerechtigkeit hatte. Und das ist das, was Jesus getan hat. Ja, der setzt sich auf deinen Platz, der nimmt deinen Platz ein, den Platz des Verurteilten, den Platz des Ungerechten und er gibt nicht nur Freiheit von Sünde, sondern er gibt dir seine ganze Gerechtigkeit, die notwendig ist. Es gibt nur zwei Möglichkeiten am Ende. Entweder wirst du selbst als Gerichteter auf diesem Stuhl vor Gottes Gericht sitzen und es wird Resümee über dein Leben gezogen oder Jesus nimmt deinen Platz ein. Und wenn er noch nicht deinen Platz eingenommen hat, dann ist heute der Tag, wo du sagen kannst, ja, ich will, dass Jesus diesen Platz für mich einnimmt. Und wenn du ihn eingenommen hast, wenn er ihn eingenommen hat, dann gilt für dich das, was Paulus in 1. Korinther 1, Vers 30 und 31 schreibt. Und das ist so wunderbar, da heißt es, und damit will ich abschließen, aus ihm, aus Gott aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Lass uns zusammen aufstehen und Gott anbeten dafür. Und wir wollen das tun mit dem Lied Sein Kleid für meins, was so gut zum Ausdruck bringt, was Jesus für uns getan hat.
Sein Kleid für meins, Gerechtigkeit erfüllt.